ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Hallo. Während der Sommerpause produzieren wir keine aktuellen Episoden, aber wir wiederholen ein paar ausgewählte Gespräche, an die Sie über YouTube oder die ARD-Audiothek nicht mehr rankommen. Also heute die Wiederholung der Hörbarust mit Arnim Teutoburg-Weiß, dem Sänger der Beatsteaks. Viel Spaß damit.
Radio 1. Hörbar Brust. Die Wiederholung.
Hit me. Come on.
The Temptations sind oder waren das mit The Jones. Radio 1, die Hörbarust, sonntags als Radiosendung zwischen 14 und 16 Uhr. Und ansonsten für ein Jahr ist jede Ausgabe, jede Episode als Podcast auch zu hören. Also wo und wie auch immer Sie uns gerade hören, ihr uns hört, herzlich willkommen, hallo. Immer sitzt hier ein besonderer Mensch, ein meistens prominenter Gast, der 8 Songs aus seinem Leben mitgebracht hat, die in irgendeiner Weise von Bedeutung sind. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust. Heute mit Arnim Teutoburg-Weiß. Gebürtiger Berliner, Sänger und Gitarrist der Beatsteaks. Klar hätte es auch anders kommen können. Schließlich wurde er mit zahlreichen Talenten gesegnet. In einem Paralleluniversum also könnte es sein, dass Arnim mit Tellern aus Stäben jongliert und aus dem Stand in den Spagat springt. Wer aus einer Artistenfamilie stammt, der darf nicht ungelenkig sein. Der 46-Jährige zeigt das in jeder einzelnen Bühnenshow. Seine Kniescheibe weiß ein Lied davon zu singen. Und apropos, als es losging mit der Band, gab es sie eigentlich schon. Arnim stieß dazu, dann lief es langsam an und wurde schnell schneller. Vorband der Ärzte, Vorband der Sex Pistols und 2003 das Album, mit dem der vielbeschworene Durchbruch gelingt. Seitdem liefern die Beatsteaks ab. Eine Berliner Band, die über die Grenzen Deutschlands hinaus gefeiert wird. Unseren Fokus legen wir heute auf Arnim. Herzlich willkommen in der Hörbarust.
Hey, hello.
Hello, nice to have you here. Schön.
Nice to be here.
Jetzt kommt gerade unser Kaffee.
Ah, mega.
Müssen wir uns jetzt mal. Vielen Dank, Mariam. Mariam hat uns hier versorgt.
Wir sind lieb.
Der Hund wurde nicht getreten. Vielen Dank.
Das waren aber nette Worte. Dankeschön.
Na, gerne. Es ist gut, dass du kein Wissenschaftler bist, denn mit deinem Namen, also Wissenschaftler sind ja auch darauf angewiesen, wenn sie irgendwelche Untersuchungen gemacht haben oder so, dass man sie findet im Netz und international und so weiter. Und dein Name wird, glaube ich, so häufig falsch geschrieben. Es geht mit dem Vornamen los.
Ja.
Du bist der erste Arnim, den ich kennenlerne. Die meisten sind ja, wenn überhaupt, Armine.
Ja. Na? Armin, oft in der Schule war immer Armin. Kannst du das mal vorlesen? Ja, lese vor, aber ich heiße Arnim. Ja, klar, Armin. Also, es war also.
Jetzt tu, Mann, das ist schon die erste Lüge. Du hast nämlich gar nicht gerne, du hast gar nicht gerne vorgelesen. Vorlesen war
ja, das Grauen, aber es ist einfach trotzdem oft.
Du wirst falsch genannt.
Ja, ganz oft, ja.
Du bist nach deinem Vater benannt, der Wolf Arnim heißt.
Ja. Ja.
Wolf wär wahrscheinlich etwas unkomplizierter gewesen. Hat er dir mal erklärt, woher dieser Name stammt?
Wir setzen jedes Weihnachten an und wollen nochmal genau wissen, wie das nun war mit Oma und wie der diese Namen überhaupt hier und Teutoburg-Weiß und ja. Bindestrich und was ist hier. Und ich werde aus der Geschichte nicht schlau. Ich weiß es nicht.
Also er fängt irgendwann an zu erzählen.
Er erzählt an so und dann erzählt das Oma so ein bisschen, ach ja, so eine wilde Hilde und hier und dann war hier noch und da noch und also dann gibt es noch Ehen da und was gibt's zu essen?
Und, ja, das liegt ja auch an dir, wie weit du sagst, Papa, warte mal ganz kurz.
Ich versuch's auch, aber ich merke, vielleicht ist es doch irgendwie so, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ich bin da noch, ich versuche da immer noch schlau draus.
Ich meine, letztendlich betrifft es dich ja selbst, vielleicht gibt es deswegen auch Ruhe, weil du mit deinem Namen so vertraut bist, dass es dich eben nicht umtreibt. Andererseits ist es natürlich das, womit man, du hast mit nichts mehr zu tun als mit deinem Namen, also und sei es dass er wirklich einfach falsch geschrieben oder falsch gesagt wird. Aber hey, ist doch egal.
It's all right.
It's all right.
Ja, also da...
Ja, Hauptsache du, deine Frau besteht jetzt, also vielleicht ja zu Recht irgendwie, aber darauf, dass ihr Nachname, wie würde das denn dann lauten?
Wenn nee, sie wir haben tatsächlich unseren Namen behalten.
Behalten.
Jetzt will ich heiratet haben, ja.
Wäre es sonst so ein Triple-Ding geworden unter Umständen? Geht sowas?
Ja, nee, wollten wir nicht.
Wolltet ihr nicht? Also,
nee, das lassen das alles.
Ja.
Wir haben ganz alles ohne großes Fest, nur wir drei.
Deine Tochter, deine Frau und du?
Ja, in Köpenick.
Du hast sie auch oft gefragt, bis sie endlich Ja gesagt hat.
Ja.
Sie ist Schottin.
Sie ist Schottin, kommt aus Glasgow. Mutter war Deutsche, Papa schottischer Lehrer. Auf einer Farm groß geworden bei Glasgow. Und ja, ich hab's, mir war am ersten Abend schon klar, dass das die Frau ist, die, also bei der würde ich gerne jetzt dann bleiben. Das war mir sowieso ganz, ganz schnell klar.
Wow, also das kennt man aus Filmen, aus Büchern, aus Songs im Zweifel.
Ich weiß, das klingt unglaublich, aber es war wirklich so. Es war wie, ich hatte gerade eine komische Beziehung hinter mir. Das war 2006. Ich habe Thorsti, unseren Bassisten, in einem Club besucht und habe sie da gesehen. Da war sie mit einer Freundin feiern und die genügten sich selbst da, die Girls, und haben nicht nach links und rechts geguckt. Sie kannte mich auch nicht. Und sie hatte eine Freundin hier besucht. Und ich habe mich sofort in sie unsterblich verliebt.
Oh, ist das schön, dass es auch funktioniert hat. Wie gut.
Ja.
Und sie wollte dich, glaube ich, nicht am ersten Abend küssen.
Nö. Nee, wir haben viel gequatscht. Und sie hat mir, deswegen ist Oasis auf der Liste da, sie hat mir lauthals Oasis Supersonic ins Gesicht gesungen, weil ich unglaublich attraktiv fand, weil Oasis waren 2006 für mich schon so eine Kindheitserinnerung, also fast so eine Jugenderinnerung.
Ja.
Ich war auch so ein Britpop-Kid und in den 90ern war die Musik unglaublich toll in allen Richtungen und dass mir diese schottische Mädchen da diesen Text, der mir als Oasis-Fan ja eigentlich bekannt sein müsste, ins Gesicht knallte, das fand ich unglaublich attraktiv.
Das ist so eine schöne Geschichte, dass ich finde, dass wir, das wollte ich gerade sagen, Oasis vorziehen, passt hervorragend. Wie heißt der Song?
Supersonic.
Supersonic und ja, eine Hymne auf die große Liebe.
Yes.
Das also ist der Song Supersonic, mitgebracht von Arnim Teutoburg-Weiß, dem Sänger der Beatsteaks, und eben auch der Song der Liebe, das Lied, das einer von euch sagt, wenn es heißt, sie spielen unseren Song.
Ja, es ist so ein bisschen unser Song, wir hören den aber ja nicht mehr zusammen und es war jetzt nur, weil diese Frage von euch im Vorfeld, bring mal die 8 Songs deines Lebens mit, dann dachte ich, also das ist eben so ein Lied. Aber diese Frage macht mich natürlich wahnsinnig. Also für jemanden, der ja Musik liebt und atmet die ganze Zeit, ist das wie, also 8 Songs, also die 8 besten Frauensongs, die 8 besten Popsongs, die 8 besten Hardcore-Punk-Songs. Also was wollen wir denn machen? Die 70er, 80er, 90er? Also das ist für mich, also da verliere ich eine Nacht Schlaf. Mich an
ja,
so eine
kann
Liste
ich mir vorstellen. In der Regel, muss. Also das, ja.
Und irgendwann kam ich dann an so, okay, dann ist das halt, ja, diese, ich muss halt eine gute Geschichte vielleicht dann irgendwie auch erzählen zu irgendeinem Lied oder muss irgendwas erzählen. Und deswegen kam ich bei Supersonic und Oasis an, weil das der Song war, als ich mich doppelt und dreifach in meine Frau verliebt habe.
Das ist toll, das ja ist wirklich gut. Wir steigen jetzt da ein, wo es tatsächlich für dich auch losging. Du bist ein Kind des Sommers, 29. Juni 1974.
Ja, erinnere mich gut.
Dein Vater, hast du mal so eine Rückführung gemacht?
Nee, aber das steht noch aus.
Also willst du das echt mal machen?
Why not? Ja, doch, würde ich. Doch. Oder war ich jetzt gerade wieder nur zu vorne?
Du warst wahrscheinlich zu vorladen.
Nee, will ich gar nicht wissen. Immer nach vorne, nimmer hinter.
Nimmer zurück.
Nee.
Hast du dich mal hypnotisieren lassen?
Nee.
Warst du mal bei einer Wahrsagerin oder bei einem Wahrsager?
Nee, auch nicht. Ich bin aber, also, ich frag Jane, meine Eltern, also jetzt so um jetzt die Zeit, als ich geboren wurde, was war da los? So, also das frage ich schon.
Und was sagen die dann?
Die sagen, dass das eine ziemlich schwere Geburt war. Also es endet immer in einer tragischen Geschichte, dass meine Mama fast gestorben wäre bei meiner Geburt und dass Deutschland Weltmeister wurde. Und zwischen diesen krassen Pfeilern von Emotionen versuche ich mich da einzuordnen und frage so, ist ja krass. mehr weiß ich nicht. Ich weiß, dass meine Schwester ist 10 Jahre älter als ich. Und mein Vater war immer viel auf Reisen. Mein Vater ist Zirkusartist gewesen. Und die Mama war zu Hause und hat die Kinder großgezogen. Meine Eltern haben sich im Zirkus lieben und kennengelernt.
Oh, bitte sag, dass es so eine Geschichte war, dass er jemanden suchte, den er zersägen will oder so.
Die kommen tatsächlich, also meine Mama aus Güstrow, mein Vater in der Nähe von Rostock, 18 und 19 Jahre alt in Ost-Berlin, trafen sich auf der Artistenschule, staatlichen Artistenschule.
Ach, deine Mutter ist demnach auch Artistin gewesen.
Ja, war auch Turnerin und wollte Artistin werden. Und ist nach Berlin und mein Vater auch nach Berlin. Meine Mutter 18, Vater 19, verknallt, Liebe, meine Schwester.
Ja. Ja, und dann musste sie sich überlegen, ob sie, ja, für sie ist es dann schwer gewesen.
Und genau, das Zirkusleben ging dann für meine Mutter sozusagen nicht so richtig. Also meine Schwester hatte Zirkusding noch so ein bisschen miterlebt. Die war dann auch so, ist auch mit dem Zirkus mitgereist. Also diese ganz romantische Vorstellung. Da gab es auch eine Zirkusschule und so. Mhm. Und Mama war dann schon zu Hause. Also es war eher dann so, dass wir meinen Vater ab und zu besucht haben. Aber mein Vater war dann freischaffender Artist.
Ja.
Und hat sich aus dieser Zirkusblase eher in das Varieté-Geschäft entwickelt.
Die zwei machen Schapografie und sind so, es gibt Fotos von, also man kann sie buchen und wenn man die Fotos
meine
sieht,
Eltern
sieht
man, stehen immer noch auf der Bühne.
Man dann sieht geht. Auch in deinem Vater, also eure Gesichter sind, also da ist eine große Ähnlichkeit, auch in dem Lachen. Und Schapografie, sag mal ein, zwei Sachen dazu, das kennt man heute gar nicht mehr.
Mein Vater, jetzt darf ich nichts Falsches sagen.
Ah, soll ich es vielleicht sagen?
Das Nee, ich weiß schon, was das ist. Also mein Vater jongliert mit Hüten, dann geht der Hut kaputt und dann bleibt nur noch die Hutkrempe übrig. Und aus dieser Hutkrempe bildet er mehrere Hutkombinationen und persifliert eigentlich berühmte geschichtsträchtige Personen.
Mal ein Matrose, mal Napoleon, also was man mit so einer Krempe machen kann, oder zumindest sah es so als auf diesen Fotos so ein bisschen so aus. Und deine Mutter ist seine, was sei jetzt
die Assistentin?
Ja.
Angelique und Cavalier.
Ja. Angelique und Cavalier nennen sie sich.
Ja, es ist fantastisch. Toll. Und das war, als ich dann, weiß ich nicht genau, 88, 89, 87, fingen an, meine Eltern an zusammenzuarbeiten. Da waren die Kinder dann halt so langsam so groß und mein Vater hatte sich mit seinem Ex-Partner überworfen und hat gesagt so Angelika, jetzt müssen wir noch mal weiter, weil wir sind ja noch nicht fertig.
Und sie so, Darling, ich schmeiße meinen Hut in den Ring und dann wurde sie zur Assistentin gewählt. Das ist doch eine schöne Geschichte.
Ja.
Du hast Peter und der Wolf mitgebracht.
Ja.
Das Vorspiel von Prokofjew. Der Erzähler ist Karl-Heinz Böhm.
Mhm. Es gab einen magischen Ort in unserer Wohnung in der Tiekstraße in Berlin Mitte. Das war also dieser Plattenspieler von meinem Vater und daneben standen Platten. Das war, also wenn ich nicht Bolzen war auf der Plansche in Berlin Mitte, Fußball spielen oder mit den Mädchen rumhängen, das habe ich auch total gerne gemacht. Also so, ich hatte immer eher Freundinnen als Freunde.
Aha, okay.
Also ich war immer mit Mädels viel enger als ich hatte einen guten Freund, hi Lars, aber da war Erbs, Rebecca, Marie, Phoebe, das waren alles so Girls, die waren meine besten Freundinnen. Und
warum glaubst du, ist das so selten?
Keine Ahnung. Ist das so selten? Also für mich war das ja ganz normal. Also für mich war das jetzt auch in dem Moment nicht selten. Sondern die hatten, also bei mir war der Bezug auch zur Musik. Also die Mädchen, mit denen ich gerne rumgegangen habe, von denen habe ich die ganzen Teenie-Idole, die habe ich da alle kennengelernt. Die Beastie Boys, die Depeche Mode, die Pet Shop Boys. Ich kann das mit jedem Mädchen verbinden, fast. Und dieser Plattenspieler da bei meinen Eltern und die Platten von meinen Eltern, das war ein magischer Ort, da bin ich immer hin. Ich war nie gut im Lesen, Fernsehen war auch, nee, der Plattenspieler. Und da habe ich einige entdeckt und meine erste Lieblingsplatte war tatsächlich diese Peter und der Wolf-Platte, weil ich die so toll fand, weil der ja am Anfang, dieses Intro, wo der dann das erklärt, welche Emotionen, welches Instrument so spielt,
ja.
Das fand ich unglaublich schön und das rührt mich immer noch und ich bin sofort 12, wenn die das jetzt anmacht. Und das finde ich ja ganz toll. Und das war meine erste Lieblingsplatte.
Okay.
Peter und der Wolf. Ein musikalisches Märchen. Es wirken mit der Vogel, die Ente, die Katze Großvater. Der Wolf. Peter. Gewehrschüsse.
Yeah.
Wann hast du das letzte Mal gehört?
Wie alt? Lange.
Ist richtig lange her.
Vielleicht 4, 5 Jahren mit meiner Tochter mal versucht. Und sie war auch beeindruckt, aber auch mehr so, weil sie gemerkt hat, dass mir das jetzt viel bedeutet, glaube ich. Also sie wollte es dann nicht nochmal hören.
Dann ist da ja manchmal auch vielleicht so ein Unwohlsein. Erinnerst du dich auch daran, dass du Angst hattest vor bestimmten Erzählungen oder Märchen?
Ja,
zum Beispiel wovor?
Die böse Hexe, also Baba Yaga und so, also diese ganzen schönen Kindergeschichten, auch hier, wie hieß denn das? Luitpold Löwen. Die Weihnachtsgans Auguste gab es auch so in. Auf Kinderschallplatten. Es gab Ferdinand, hier, Clown Ferdinand, Gru, der Regenbogen. Also immer diese bösen Characters, die man ja nicht gesehen hat, weil man ja eine Platte gehört hat. Und die wurden halt mit Sound unterlegt und hatten so ein oder irgendeine bedrohliche Ausstrahlung nur über den Sound erklärt. Das hat mich immer total beeindruckt. Also jetzt hier der weiße Hai ist nichts anderes als der Wolf hier in dem.
Absolut, ohne den Ton,
ja.
Ne, ist der weiße Hai nur noch ein Viertel so bedrohlich, wenn man so will.
Also das fand ich immer total beeindruckend, was Musik anstellen kann. Und dann doppelt noch natürlich mit Bildern. Dann.
Genau, und wie dann, niemand hat Einfluss darauf, was deine Fantasie damit macht natürlich auch. Ne?
Total.
Hast du das Gefühl, dass du... Warst du häufig allein? Also im Sinne von, hat sich da deine Fantasie geschult? Hat das deine Vorstellungskraft geschult? Hast du alleine gemalt? Hast du dir Geschichten ausgedacht? Oder warst du eben doch oft draußen und hast gespielt?
Nee, ich habe mich, das war so eine Fantasiewelt. Ich habe mir die Kopfhörer aufgesetzt und das ist meine Kindheit. Also wenn ich mir an meine Kindheit denke, sehe ich mich vor diesem Plattenspieler sitzen und habe Kopfhörer auf. Und tauche in diese Platten ein und beobachte auch oft, was die Musik zum Beispiel mit meinen Eltern macht. Also wie sich plötzlich die Laune ändert, nur weil eine Ray Charles-Platte angeht. Und meine Mama sagt so, ach, das finde ich so gut. Also dann, also so, ich hab so eine Erinnerung, dass meine Mutter ja immer dann zwei Kinder und dann mit kochen und dann noch das noch putzen und so. Und dann hat sie sich eine Fetz-Domino-Platte angemacht und dann schwebte sie durch die Wohnung und dann war sie plötzlich ganz leicht. Und das fand ich immer unglaublich beeindruckend. Und das hatte was mit der Musik zu tun.
Hat sie getanzt? Hat sie euch aufgefordert?
Sozusagen? Nee, sie war leicht und sie war auch in dem Moment und die Musik hatte Klima verändert.
Dein Vater konnte ja auch in den Westen reisen, der hat Gastspiele gegeben. Ich kann mir vorstellen, dass viel Zeit durch Proben drauf geht. Dass, ja.
Früher Eindruck von meinem Vater war auch immer dieses, wenn du auf eine Bühne gehst, musst du deinen Scheiß drauf haben. Du musst, da oben darf man dir nichts mehr anmerken von irgendeiner Unsicherheit oder das muss sich alles woanders abspielen. Du musst deinen Scheiß drauf haben.
Was für eine Art von Artist war er denn?
Ein Perfektionist.
Als er noch im Zirkus gearbeitet
hat? Naja, er hat im Zirkus in einer Truppe gearbeitet, 5. Ja. Eine Band, die hieß Baldos. Er war einer von denen, er war Truppenchef. Und auch so eine Erinnerung war oft auch, er war so ein bisschen so der Macher der nicht der Band, aber der dieser Truppe oder hat so ein bisschen die Geschäftliche geleitet. Und ich kann mich auch oft erinnern, so erkenne ich, also so, das, so, hab's dann auch oft Stress und so. Also so, wann wird geprobt, los, wieder zurück und nee, wir machen das Engagement und machen das aber nicht. Und da erinnere ich mich, das Telefon von meinem Vater, wenn er zu Hause war, stand im Schlafzimmer und da, wenn er da reingegangen ist, dann sollte man da ihn auch nicht stören. Dann ist er dahin, musste arbeiten und war dann auch wieder weg. Und wir hatten aber so eine ganz tolle Verbindung, aber die war selten. Also weil er einfach oft nicht da war. Also eine große Respektsperson, mein Vater.
Wollte ich gerade sagen, ist jetzt so Küchenpsychologie mal wieder, aber ich kann mir dann vorstellen, wenn er dann da war, wolltest du wahrscheinlich auch alles richtig machen oder gut sein, guter Sohn, sowas in der Art.
Der krasseste Joker von meiner Mutter war, ich erzähl's Papa. Also, das war
ja, es ist in vielen Familien. Ja,
so. Das ist auf jeden Fall. Aber das ist auch alright. Also meine Eltern haben alles für ihre Kinder gemacht. Also ich bin ja selber jetzt auch Vater und so und das ist alles eine Riesenwelle und die surft man mal gut und mal nicht so gut, aber ich heg da keinen Gram oder so. Also so, das ist alles alright. Die waren immer tolle Eltern und waren aber auch nicht perfekt dabei.
Na, wer ist das?
Wer ist das? Ja, genau. Aber wenn man aufwächst als Kind, das muss man so ein bisschen als irgendwann erkennen, dass die Eltern nicht dieses Heiligtum sind, sondern ganz normale Menschen.
Dazu muss man aber, glaube ich, wirklich erst älter werden und so einen gewissen Abstand
total
haben.
Genau,
man muss erst mal diese Chance haben, sich zu lösen. Ja. Deswegen ist, glaube ich, so dieses Freundschaftsangebot, was viele an ihre Kinder richten, auch gar nicht so richtig. Ja. Also Freunde werden müssen Eltern und Kinder nicht. Die sollten schon in ihren Rollen bleiben, glaube ich. Das ist ganz gut. Und total. Dann kann man sich aneinander abarbeiten. Ich sehe das gerade bei meinem Patenkind auch, die jetzt 17 geworden ist und die eigene, also wo es so diese Reibereien gibt, die Eltern auch aushalten müssen. Ja? Mhm. Denn danach wird es irgendwie wieder schön. Voll. Aber jetzt erstmal müssen die sich ablösen.
Total.
Eieiei, okay. Deine Tochter ist noch recht jung, du hast noch viel Zeit dafür.
Ja.
Was hast du als Vater, welche Eigenschaft ist hinzugekommen? Was hast du verloren?
Was habe ich verloren?
Vielleicht hast du auch nichts verloren, vielleicht hast du einfach was dazu
bekommen. Nee, ich bin einfach, also man ist jetzt nicht mehr der wichtigste Mensch der Welt, einfach so. Also,
das warst du vorher für dich?
Ja, ich bin natürlich Sänger und bin natürlich, ich bin schon ein großes Ego und Mittelpunkt.
Ich glaube, jemand, der das so über sich selbst sagen kann, der hat gar nicht so ein großes Ego, ganz ehrlich.
Ja, vielleicht ist das jetzt auch so in den letzten 3-4 Jahren viel auch aufgearbeitet, Tempo rausgenommen aus der Arbeit, auch mal viel mehr Zeit zu Hause verbracht, ein paar wichtige Bücher gelesen vielleicht auch und so. Also keine Ahnung. Als Anna geboren wurde, war ich komplett und war nicht mehr so wichtig. Die ist wichtig. Der muss es auf jeden Fall gut gehen. Und weil mir die Musik so wichtig ist auch und weil ich auch immer, weil mir die Band so wichtig ist und das kreative Leben ist das die ganze Zeit auch ein Drahtseilakt, dass ich so mich da wieder auch verlieren kann und auch so dieser Künstlerpapa sein kann, der auch nicht immer gut zuhört. Das merkt sie auch schnell. Aber eben dann auch in gewissen Zeitabständen auch voll da ist und nicht weg muss.
Und das merkt sie auch.
Und das ja, merkt klar. sie auch. Ja.
Natürlich. Depeche Mode hast du mitgebracht.
Oh, okay, hier kommt die. Also die, das ist jetzt sind wir im Jahr 1988. Ich war 13 Jahre alt und an der Schule, also ich war ein riesen Depeche Mode und Ärzte-Fan. Und die Beastie Boys. Die drei Bands waren es für mich in meiner Teenager-Zeit. Und in der Schule ging das Gerücht rum, dass Depeche Mode ein Konzert spielen werden. Ich war 13, es war März.
Noch steht die Mauer, muss man dazu sagen.
Noch steht die Mauer.
Du bist im Ostteil der Stadt groß geworden.
Noch steht die Mauer. Also es war eine unglaubliche, das waren Fake News. Also das kann doch nicht stimmen. Nee. Und das war ja als Geheimkonzert getarnt. Also es gab auch kein irgendwie Announcement, dass jetzt hier in der Werner Seelenbinderhalle nun wirklich diese Party steigt. Weil gefühlt, muss man sich vorstellen, wollte da die ganze Ostjugend hin. Also jedenfalls die Hälfte davon, locker. Die hätten auch locker drei Stadien spielen können in der DDR. Die waren größer als Bruce Springsteen, auf jeden Fall. Und der hat die Trappung nämlich. Aber ja, und auf jeden Fall Gerücht und ja und... Wie? Und ja, und das wird so an die guten FDJler in den Klassen so verteilt in Berlin und dann gucken wir mal, wer da hingehen darf. Und das war dann schon klar, na, dann krieg ich kein Ticket. Jetzt kommt meine Schwester ins Spiel. Ihre Freundin Ramona arbeitete irgendwie für die Catering-Firma, die an diesem Abend dem Veranstalter da half, die Crew zu bekatern. Und plötzlich hatte ich ein Ticket in der Hand. Das war so zwei Tage vorher und ich hab das niemandem gesagt. Ich dachte, das will mir jeder ja wegnehmen. Und dann weiß ich, habe ich mich verabschiedet zu Hause. Ich so, ich geh jetzt mal raus und so. Ich war 13. Und ich bin gefühlt zu dieser Werner Seelenbinderhalle, die auf dem Gebiet, da steht heute das Velodrom. Da bin ich hin mit dem Fahrrad. Und bin gefühlt unter den Beinen dieser ganzen Zuschauer, kleiner People da so durch und hab erst ganz vorne mein Ticket rausgeholt, hab dir gezeigt und hab mich gewundert, dass ich überhaupt da reinkomme. Bin in diese Halle rein und war immer noch klar, jetzt kommt eh gleich irgendein Ansager und sagt so, nee, die Beschmut spielen hier nicht, heute spielen die Pudis nochmal zum FDJ-Geburtstag. Und als die Beschmut-Fan erkannte ich aber schon diese drei Keyboards. So, und war schon so, weil die kannte ich von Bravo-Postern und von Live-Postern.
Und die richtest du, weil dein Vater die aus dem Westen mitgebracht hat? Oder ja, woher genau, hattest du die Bravo
von,
her?
Von Papa gab es manchmal die Bravo. Oder auch gedealt auf dem Schulhof und so. Ich war schon sehr früh ein Musikfan. Und dann bin ich da drin und hab mich da so links auf so einen Rang gestellt und hab mir das angeguckt und dann kam so ein Ansager und hat uns noch was erzählt und so und dass wir jetzt dann nichts schmeißen sollen und so und dass jetzt aber Depeche Mode spielen. Und dann war das, dann kam das berühmte Intro Pimpf von der Platte Music for the Masses und dann war das immer noch so, das ist doch nicht wahr und dann war so ein Vorhang davor. Und dann kam der Song Behind the Wheel. Und was wir jetzt hören, ist von der Live-Platte aufgenommen in Los Angeles. Also es ist nicht der Abend. Aber man hört ja hier im Publikum auch ziemlich laut. Und die Werner Seelenbinderhalle in Ostberlin war mindestens dreimal so laut.
Oh, okay.
Und ich habe dieses Konzert, ich stand da und ich war einfach nur, ich habe nur geguckt mit offenem Mund, habe ich 90 Minuten lang eigentlich den Mauerfall vorerlebt. We'll be right back.
Arnim Teuteburg-Weiß, der Sänger und Gitarrist der Beatsteaks.
Jetzt hat er noch gerufen, Good evening, East Berlin!
An der Stelle?
Ja.
Oh, okay. And you screamed back.
Nee, ich habe nicht einen Mucks von mir gegeben. Ich stand mit offenem Mund, wie gesagt, 90 Minuten lang da und habe mir das Schauspiel auf der Bühne, ich habe geguckt, was geht in der Bühne. Neben mir waren zwei Mädels, die hysterisch geschreit haben. Und ich habe einfach, und als das Licht wieder anging, bin ich so raus und war so, was war das denn gerade?
Wie lange halte dieses Gefühl denn eigentlich nach?
Unglaublich lange. Da muss man sich vorstellen, dass am nächsten Tag dann in der Schule so, ich war jetzt einer, der da war.
Ja.
Und ich immer so, und mir war immer ein bisschen peinlich zu sagen, so, ey, das ist unglaublich, weil die anderen waren ja nicht da. Ich wollte jetzt nicht so anheben oder so, aber ich konnte nur sagen, ich habe sowas noch nie gesehen und es war so schön. Und ich habe dann alles beschrieben, wie das Bühnenbild war, die Setlist, die hatte ich im Kopf eigentlich, so gut wie. Diese Ringelsocken von Martin Gore. Und diese Löckchen und dieses komische Outfit, was so ein bisschen so Lederstrapse und so. Aber auch das fand ich mega cool. Also das fand ich überhaupt nicht peinlich, das fand ich richtig geil. Und das ewig lange und ich gucke mir gerne immer mal wieder alle paar Jahre, ich gebe dieses Konzert auf YouTube, gibt es so einen Mitschnitt von irgendjemandem am Mischpult, also so ein schlechter Mitschnitt. Aber das hört mir ab und zu mal an so.
Du hast zu dem Zeitpunkt noch gar kein Instrument gespielt, oder?
Nö, ich war einfach nur Musikfan.
Du hast Fußball gespielt, du hattest viel. Freundinnen und Freunde.
Ja.
Du hast Fußball gespielt, ich glaube, bis deine Mutter irgendwann mal deinen Trainer betrunken erwischt hat.
Ja, ich bin ja in Mitte. Und dann, also Fußball war auch ein Riesending für mich immer gewesen. Es war so ein Ding mit Papa. Wir haben alles immer geguckt, wenn Fußball war, Papa und ich vom Fernseher, Panorama, Bundesliga, Oberliga, Nationalmannschaft, das war unser Ding. Und dann wollte ich natürlich auch irgendwann kicken und so. Und dann bin ich zum Probetraining beim BFC Dynamo im Stadion der Weltjugend. Und in Ostberlin war das ja, also überhaupt im Osten in der DDR groß werden, habe ich eigentlich als Kind, war eigentlich ganz schön, weil die Kinder waren laufend Angebote da. Hier, willst du schwimmen, willst du Judo machen? Die Kinder waren ordentlich in Bewegung, außer dass sie viel Quatsch jetzt in diesem einen Unterricht vielleicht gehört haben, war das eigentlich trotzdem eine schöne Kindheit. So. Also ich kann das so, für mich fiel die Mauer genau im richtigen Moment, wenn man so, als man dann in die Welt geht und so. Und jetzt zeigt den Faden verloren.
Der betrunkene Trainer.
Und wir sind dann zum Training und da stellte meine Mutter fest, dass der nicht nur unglaublich unsympathisch war, sondern auch betrunken und hat gesagt, so, nee, hier, meinen Sohn trainieren sie nicht. Und dann sind wir wieder young. Und dann habe ich also nicht im Verein gekickt und bin dann zum Schwimmen irgendwann gekommen. Ich war ein sehr guter Schwimmer.
Aha.
War so ja kurz davor auf so eine Kinder- und Jugendsportschule zu kommen, dann haben sie aber die Jungs und Mädels irgendwann vermessen und haben sie gemerkt, dass der nicht groß genug wird.
Du?
Ich werde nicht groß genug und deswegen wird es kein Leistungssportler. Bleibt da Hobbyschwimmer. War aber auch okay. Ich hatte ja die Musik. Mir war das alles.
Die Musik, weil bis zu dem Zeitpunkt warst du ja noch passiv in der Musik tätig, sagen wir mal so. Wann kam denn deine erste Gitarre?
Da war ich dann 19. Okay, die Mauer fiel.
Da warst du 16.
Genau. Und ich war ja auch auf dem Weg, eigentlich Artist zu werden. Auch ich war auf dieser staatlichen Artistenschule.
Ja, ungefähr. Oder wie lang? Was denkst du?
Ein Jahr lang. Die 9. Klasse.
Also das heißt,
die 10. Klasse, ich weiß ja nicht.
Ich werde kein Fußballstar, ich werde kein Schwimmstar, aber ich mache jetzt das mit dieser Schule.
Ich mache das auch, was mein Vater macht. Das war jetzt okay. Ich mache das auch so.
Hat man dir Talent von vornherein bescheinigt?
Ja, ich war immer ein bisschen so der Kloni in der Familie und der macht immer Späßchen und so. Aber ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass diese staatliche Artistenschule schon eher so ein Tonverein so ein bisschen. Also da musste man, Akrobaten wurden da aus, Trapezkünstler. Also das war da fehlte mir immer der Fleiß. Also da, das hat mich auch nicht so richtig interessiert, Leistungssport. Das habe ich eigentlich auf der Artistenschule schon merkt.
Also es war so eine Kaderschmiede und nicht so...
So ein bisschen schon, ja. Also da mal gucken, wo es so hingeht. Ach, der passt dann irgendwann, den können wir jetzt in so eine Truppe stecken und den können wir in so eine Truppe stecken. Und ich kam mir da schon ziemlich schnell ein bisschen okay, das wird's wohl nicht sein, weil ich hab eher mich dann, wo kann man denn Clown lernen? Dachte ich, wo kann man denn Quatsch lernen oder zaubern oder was? Wie zaubern? Nee, also das wurde auf der Artistenschule nicht gelehrt. Und Mauer fiel, Arnim zurück in die Schule, letztes Jahr mich da so durchgewurstelt. Ich war kein guter Schüler, sehr faul auch. Für mich war schon immer Musik und die Mädchen und Fußball, das mehr brauchte ich nicht. Und dann, dann hieß es, ach so, und dann hing ich so ein, zwei Jahre so rum und dann so, ja, jetzt musst du aber was Vernünftiges lernen. Und dann bin ich...
Kam das von dir oder kam das
von... Nee, natürlich von den Eltern. Von den
Eltern, natürlich.
Und,
die dich aber auch offenbar nicht in irgendeine Ecke, nee, haben die sich
die
gewünscht?
Haben schon die wollten so, jetzt, okay, wenn das dann nicht ist, dann müssen wir jetzt aber was machen, weil, also rum... Sitzen machen wir nicht. Und das fand ich auch super, weil diese Lehre zum Einzelhandelskaufmann in einem Sportgeschäft in Steglitz, danach war dann völlig klar, dass das normale Berufsleben nun wirklich nichts für mich ist.
Sportschuhfachverkäufer.
Ja, ich habe bei Sportklotz in Steglitz, grüße all meine Ex-Kollegen, das war wirklich...
Worauf kommt's an?
Das war das Grauen. diese immer diese Fahrt mit der U-Bahn dahin.
Aber du hast doch bestimmt Musik gehört auf dem Weg
dahin. Ja, das war okay, aber dann musste ich ja den Walkman irgendwann ausmachen und dann moin und dann in diesen Sportladen rennen und dann wieder 8 Stunden jetzt da so stehen und verkaufen.
Worauf kommt es? Was ist das wirklich Wichtigste bei einem Sportschuh?
Die Dämpfung.
Ja, aber wie du, dein Gesicht dazu, wie schade, dass es Radio ist. Doch, für einen Moment, genau, die Dämpfung.
Also, das ist, und dass man Platz lässt, der Fuß muss sich bewegen können.
Ach, ich dachte, das würde zu Blasen führen.
Nee.
Was sagst du?
Wenn er zu locker ist, dann ja. Aber der Fuß weitet sich ja so ein bisschen beim Laufen und er muss den Platz kriegen. Aber die Dämpfung ist das Wichtigste und dass er leicht ist und dass er... es gibt ja so Fußstellungen, die manchmal vielleicht nicht so gut sind beim Laufen für den Rest des Beines, also Knie und so. Und da sollte der Laufschuh auf jeden Fall entgegenwirken.
Eine orthopädische Einlage.
Zum Beispiel. Oder es gibt auch so, orthopädische Einlagen zum Beispiel. Ja.
Wir machen das kurz. Ich will dich damit.
Aber, das Schlimme,
aber wie viele Füße du schon in der Hand hattest, wie viele Socken du schon
und dann wurde das
gesehen
gemessen
und
dann,
gerochen hast.
Und das war wirklich...
Wie lange hast du das durchgehalten?
Na, 3 Jahre.
Ach, du hast es richtig abgeschlossen.
Ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann.
Okay, das heißt, wenn alle Stricke reißen...
Ich weiß nicht, wie das... Aber ich bin da irgendwie durch. Und bin wirklich, also ich habe in den letzten halben Jahr, da habe ich dann schon Peter Baumann und Bernd Kurzke und den Rest der Bizeps-Gang so ein bisschen kennengelernt über einen Kumpel. Und da wusste ich schon, wenn der letzte Tag hier gelaufen ist, dann komme ich hier nie wieder nach Steglitz in die Schlossstraße zu diesem Sportladen oder auch in die Nähe eines, also...
Du das durchgezogen hast, als jemand, der eigentlich Künstler ist, die Frage ist, warum hast du es nicht abgebrochen? War das zu viel Respekt deinen Eltern gegenüber? Oder?
Ich hatte noch nicht, auf was ich mich stürzen konnte oder so. Also das war jetzt reines Glück. Also
dass du es durchgezogen hast, weil Menschen beenden Dinge auch wenn sie nichts Neues haben, in das sie sich
nee, da war ich auch ganz artig und so und das ziehen wir jetzt dann so durch, aber es war wirklich so, ich bin nicht mehr zur Berufsschule gegangen das letzte Jahr. Ich weiß ja nicht, wie ich da irgendwelche Noten bekommen habe. Das war auch alles gestunken und erlogen. Keine Ahnung, wie ich da durch bin. Aber ich habe es irgendwie geschafft. Ich hab immer noch gelernt, Einzelhandelsfachverkäufer.
Hast du dir gerahmt? Hängt bei euch im
Übungsraum? Tief in irgendeiner Schublade da.
Faith No More hast du mit, oder? Ja doch, hast du dir ausgesucht.
Ja, Faith No More.
Wow. The Gentle Art of Making Enemies. Ist das nicht, warst du nicht im Huxleys früher, um denen zu begegnen? Natürlich. War das diese Situation, ja.
Ja. Also das war so eine Band, die zu der Zeit dann auch Anfang der 90er spielten sich musikalisch unglaubliche tolle Sachen ab. im Mainstream waren tolle Sachen zu finden. Ich war auch überall. Ich war im Tresor tanzen. Ich war freitags im R&B-Laden dancen mit einem Kumpel und mit einer Freundin und war auf Punkkonzerten im SO36. Und Faith No More waren so in den von 1991 bis 1995 so meine absolute Lieblingsband. Gab es dann so ein Album, das Angel Dust oder dieses Album King for a Day, Fool for a Lifetime. Und Mike Patton, der Sänger, war prägend für mich, weil der eine unglaubliche Ausstrahlung hatte für mich auf der Bühne. Der konnte auch, der konnte irgendwie alle, der konnte so gut singen, der konnte unglaublich gut schreien. Und jetzt müssen wir mal das Lied spielen, wa?
Radio 1. Hörbar Brust. Die Wiederholung.
Heute mit dem Sänger und Gitarristen der Beatsteaks, Arnim Teutoburg-Weiß, und jetzt mit George Michael, Spinning the Wheel.
The only Georgie.
George Michael, ganz genau. Von dem wir, als die Musik lief, über den wir sprachen, dass wirklich viele seiner Alben auch heute noch